Was heißt es? Jetzt wissen wir, was Tobel ist, wo Christus ist. Und Gott, der Vater, der Allmächtige. Christus als Allmächtige. Alles, was in der Stiftshütte vorhanden ist, bezeugt wird an Form, Farbe, Gewicht, Zahl und allem, was da dargestellt wird, das sind alles in sichtbare, hinausgetragene Dinge, Schattenrisse von den Dingen, die im Original in Gott, mit Christo in Gott verborgen sind, in der Unendlichkeit. Und Tempel Salomo ist schon vermehrte Herrlichkeit. Und Tempel Hesekiel ist schon so groß wie eine ganze Stadt. Das ist schon Vorbild für das neue Jerusalem. Das Jerusalem im tausendjährigen Reich. Oder der Tempel schon. Also, darüber nachsinnen, Gesetz und Propheten lesen. Für bitten. Herr, was sagt das mir aus, was in dir ist? Was heißt das für mich? Was heißt das für uns? Also, was in Gott, mit Christus in Gott verborgen ist, über was wir sinnen sollen und was wir suchen sollen, ne? Das ist alles in den Schriften. Ja. Und gerade besonders, denn er sprach vom Tempel seines Leibes. Ne? Ja, das Leib des Christus sind wir und wir sind der heilige Tempel im Herrn. Beides. Also, jetzt verstehen wir, auf welchem Weg ist das möglich? Wenn der Christus unser Leben geoffenbart werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm geoffenbart werden in Herrlichkeit. Das verstehen wir. Tötet nun eure Glieder, die auf der Erde sind. Hurerei, Unreinigkeit und so weiter und so weiter. Dann Vers 10 oder Vers 9. Belüget einander nicht, da ihr den alten Menschen mit seinen Handlungen ausgezogen und den neuen angezogen habt, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Bilde dessen, der ihn erschaffen hat. Wo nicht ist Grieche und Jude, Beschneidung und Vorhaut, Barbar und Sküte, Sklave und Freier, sondern Christus, alles ist in und in allen. Ah. Da hat Bruder Müssinger, Hausvater Lange Steinbach. Zwei Kassetten sind von ihm vorhanden. Die haben mich interessiert, nur weil die Überschrift heißt Konsequenzen Konsequenzen in Bezug auf die heutige Zeit oder den Zeitcharakter heute so. Hat mich interessiert, was sagt er über die Zeiten? Da ist kaum die Rede. Sein durchgehendes Schwergewicht ist eben wieder letzte Ausreife von den Gliedern, ja, der Endphase. Wir sind also die letzten als Ganzes wohl Erstlingsfrucht, aber die letzte Phase der Gerstengemeinde. So. Und diese letzte Ausreife. Und da kommt er an dieses Wort. Belüget einander nicht. Liebe Geschwister, das haben wir auch schon gelesen. Nicht? Belüget einander nicht. Was haben wir gedacht? Wisst ihr, was ich gedacht habe? Paulus, wie kannst du überhaupt so etwas noch schreiben, den Kolosser? Ja, so. Der knickt mit dem Kopf und andere nicken auch. Nicht? Aha, ich bin also nicht allein Sünder hier. Nicht? Da ist es dem Bruder Mössinger gegeben. Der sagt, genau das, zum Glück kann ich dann jeweils sagen, mich beziehen auf Karl Geier. Karl Geier pflegte gelegentlich einzufügen in seine wunderbaren Zeugnisse. Liebe Geschwister, wir brauchen gar nicht erst irgendeine Lüge auszusprechen oder eine Lüge zu tun, um vor Gott als Lügner erfunden zu werden. Vor Gott genügt, wenn wir uns darstellen, ausgeben, als seien wir etwas oder jemand. Dann sind wir vor Gott schon eine Lüge vom Scheitel bis zur Sohle.
Du hast aber keine Zeit.
Was? Aha. Stimmt das?
Was hast du, wenn
dieses Wort. Erstens, was empfiehlt Jesus seinen Jüngern, seinen Nachfolgern? Wer sich mir anschließen will, der, erstens, verleugne sich selbst. Das heißt auf Deutsch, der sage, Herr, ich bin wie viel? Nicht. Bin ich. In mir. Und nun gehen wir unseren Weg da. Ich bin der Mul, ich bin Architekt und habe Familie und so weiter. Also, und du bist der und du bist der und ich bin das und das. Flotte Kerle und doch einigermaßen anständige Leute und so weiter und so weiter. Und merken nicht, dass wir einander anlügen, weil wir alle noch uns darstellen, als seien wir etwas. Das ist aber auch wieder gründlich. Aber nicht von mir. Ich hätte es nicht so streng genommen. Könnte das nicht so sein. So genau. So messerscharf. Also, genügt, nicht? Genügt. Aha. Wo sind wir da? Die Stelle. Philipper 3, Vers 14. Wieder so ein Ärgernis. Liebe Geschwister, seht, das Ärgernis des Kreuzes besteht nicht nur darin, das ist hier fast gar nicht gemeint bei Paulus, Ärgernis des Kreuzes, dass da nun so ein braver Mensch wie dieser Jesus von Nazareth da am Kreuz gehängt worden ist und der soll jetzt der Erlöser der Welt sein und so weiter, dummes Zeug. Nicht? Da meinen wir, das sei das Ärgernis des Kreuzes. Ja, vor Juden und vor Griechen ein Stück weit. Das Ärgernis des Kreuzes besteht darin, dass das Kreuz mir sagt, wie viel bist du wert? Nicht nur nichts, sondern du hast ein Minuskonto, rote Zahlen an roten Zahlen, unzählig. Das hat mir das Kreuz. Also was habe ich noch anzumelden? Nur ja zu sagen, Herr, es entspricht der Gerechtigkeit, wer Seele sündigt, die muss sterben. Das zu unterschreiben, mein Todesurteil. Philipper 3, 14 jetzt. Philipper, also vom Dreck und vom Kot haben auch schon Kenntnis genommen. Genau die Vorzüge, die Israel hat in diesem Kosmos gegenüber allen anderen, ist bei Paulus zu Kot und Dreck geworden. Um Christum zu gewinnen. Was mir Gewinn war, habe ich jetzt als Verlust gebucht. Nicht nur, das ist noch anständig. Aber das alles noch als Kot und Dreck zu bezeichnen, und zwar zweimal. Da begreife ich die Juden, wenn sie Steine aufgehoben hat, hinweg mit diesen von der Erde. Philipper 3. Ende Vers 8. Auf dass ich Christum gewinne und in ihm erfunden werde, indem ich nicht meine Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz ist, sondern die durch den Glauben, nicht an Jesus, an Christum, sondern durch den Glauben Christi. Durch den Glauben Christi. Wer von uns kennt die lieben, teuren Geschwister in Pfalzgrafenweiler, Erwin Müller? Niemand. Prächtige Frau, immer froh, lächelnd, ihren Mann bei allen Diensten begleitend, wenn er spricht. Und vor ein paar Jahren Unterleibskrebsoperation, Gott Gnade gegeben, ging wieder gut. Und jetzt seit einiger Zeit noch zuckerkrank schwer und gemütskrank und sagte mir, als ich kürzlich wieder da war, schlimmstens kann ich nicht mehr glauben. während die Worte meines Mannes und in der Verkündigung immer ich mit Wonne aufgenommen habe, geht das einfach durch mich durchweg. Ja, nichts mehr. Furchtbar. Ja. Der Mann, ihr Mann und ich haben dieser teuren Schwester, also die Fröhlichkeit und die der Familie und Gastfreundschaft, wir haben mal eine Familie mehrmals mit 8 Kindern, ne, aufgenommen, einfach auf den Boden gelegt, Matratzen oder Teppiche und so weiter, und ja, eines Evangelisten, ne, und so weiter. Also, und jetzt so etwas. Warum komme ich darauf zu sprechen? Nicht der Glaube dieser Schwester, sondern der Glaube des Christus. Ist es, der auch sie durchträgt und sie bekommt für diese Last, die der Herr ihr aufgelegt hat. Das ist auch fast Übervermögen bei Paulus, sodass wir am Leben verzweifelten. Bekommt diese Schwester am Richterstuhl Christi erstattet, erstattet, erstattet. So. Um Christum zu gewinnen, die Gerechtigkeit durch den Glauben des Christus, die Gerechtigkeit aus Gott durch Glauben, um ihn zu kennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, indem ich seinem Tode gleichgestaltet werde. Was ist das für ein eigenartiges Ziel, auf das er zusteuert? Dem schmachvollsten Tode des Christus gleichgestaltet zu werden. Da beginnt ein Ärgernis des Kreuzes. Aber Zweck ob ich auf irgendeine Weise hingelangen möge zur Ausauferstehung aus Toten. Nicht, dass ich es schon ergriffen habe. Das heißt, eine besondere Auferstehung. Auferstehung der Toten, allgemein bekannt im Alten Testament schon. Jetzt sagt Jesus bei Lazarus dort, der Martha, er wird Auferstehung aus Toten. Da haben sie sich verwundert. Auferstehung aus Toten? Nicht erst. Sie hat ja gesagt, ich weiß, dass er auferstehen wird. Am jüngsten Tage, nicht? Da werden alle Toten lebendig gemacht. Und solange haben alle zu warten. Er wird auferstehen aus Toten. Jetzt kommt Paulus, eine Auferstehung aus Toten heraus. Zweimal heraus. Das ist eine besondere, eine Belohnung für ganz treuen Wandel. Also ganz treue Hingabe. Und das hat er hier noch nicht ergriffen, aber im letzten Brief an Timotheus schreibt er, ich habe Glauben gehalten, hinfort liegt mir bereit, die Krone der Gerechtigkeit. Gerecht sind wir alle geworden, aber durch treuen Wandel besteht noch die Möglichkeit, noch mit einer Krone gekrönt zu werden. Das lag dem Paulus, also gerade wie einem Kämpfer in den Olympiaden bei den Griechen, ne? So wollte er im Glauben jetzt laufen und nur das Ziel anschauen. So. Brüder, ich halte mich selbst nicht dafür, es ergriffen zu haben. Eines aber tue ich, vergessen, was da hinten, und mich ausstrecken nach dem, was vorn ist. Jage ich das Ziel anschauend hin zu dem Kampfpreis der Berufung Gottes nach oben an. Oben. Anno. Wieder. Der Kampfpreis nur dort oben. So viele nun vollkommen sind, ja, in Christo, lasst uns also gesinnt sein. Und wenn ihr etwas anders gesinnt seid, so wird euch Gott auch dies offenbaren. Doch wozu wir gelangt sind, lasst uns in denselben Fußstapfen wandeln. Soweit. Philipperstelle. Kampfpreis proben. um das geht es. Hier, Johannes 8, Vers 23, jetzt kommt Jesus, oder halt zuerst noch Galater 4, 26, brauchen wir nicht aufzuschlagen. Unsere Mutter ist nicht das Jerusalem da unten, sondern unsere Mutter ist das Jerusalem, das droben ist, wieder wo Christus ist, nicht von dieser Schöpfung. Kein Jerusalem mit dieser Schöpfung, weder das jetzige Jerusalem da unten, noch das Jerusalem im tausendjährigen Reich, auch nicht das himmlische Jerusalem in der gegenwärtigen Schöpfung, das vergeht mit den Himmel und der Erde, wenn die vergehen werden. Nicht einmal das neue Jerusalem ist unsere Mutter, das neue Jerusalem ist unsere Schwester. Und zwar geistlicherweise. Unsere Mutter ist das Jerusalem, das droben ist, wo Christus ist. Das heißt, jetzt sind wir nicht nur im Allerheiligsten, sondern jetzt sind wir versetzt, um im Bilde zu bleiben, ins Herz dessen, der Israel in großer Treue begleitete in der Wolken- und Feuersäule. Da sind wir jetzt. Überall. Das ist dort im Gesetz dargestellt. Wir sind bis jetzt immer belehrt worden, ich auch, und gelehrt, Allerheiligste ist das Wunderbarste. Also entspricht dem Anno. Aber jetzt gibt es noch ein Hyper-Anno. Die Wolkensäule. Da war Jesus, der sie begleitete, und überall, wo die Situation verzweifelt war für Israel und Gott das Volk verlassen wollte, immer da, und wo Mose seine Familienzelt außerhalb des Lagers aufschlug, da stieg die Wolkensäule hernieder an den Eingang. Mose wollte sich ja zur Sünde des Volkes machen, deshalb ging er außerhalb des Lagers. Und darum hat er schon die Gesinnung des Christus in sich, sich zur Sünde Mose des ganzen Volkes machen zu lassen und Christus zur Sünde der ganzen Welt, des ganzen Kosmos. Also da haben sich die zwei wo verstanden? Nicht im Allerheiligsten, nicht im Heiligtum, nicht im Vorhof, sondern nicht im Lager, sondern außerhalb des Lagers, also am schwärzesten, dunkelsten, sündigsten Pfuhl, was dann dargestellt wird. Da haben sich die beiden verstanden, aber wo? Wolkensäule. Christus. Wolkensäule, und da redete der Herr mit Mose von Angesicht zu Angesicht. Außerhalb des Lagers. Aber der, der über allem war. Und von diesem über allem, Hyperano, kam Jesus Christus vom Vater gesandt hinab, erst einmal in diese Schöpfung, in diesen Kosmos. Jetzt persönlich, gell? Persönlich. In seiner ganzen Gottesperson. Und Gott war in Christus. Und wenn Gott, aussprechen, wir haben gerade gelesen, was du vorgelesen hast, er hat ihn zum Erben über alles eingesetzt, der Vater, den Sohn. Ja, was hat das für jetzt Konsequenzen für den Vater? Musste der Vater sterben, sonst ist die Erbschaft gar nicht erreichbar. Ja, was wir wieder für unmöglich halten, wir Zeiten kommen. Das sah der Sohn, sah, dass tatsächlich sein Vater bereit war und in geistlicher, realistischer Weise starb. Um eine verlorene Schöpfung rechtsgültig neu schaffen zu können. Denn der Sohn tut nichts, er habe es denn vorher den Vater tun sehen. Nochmal? Jawohl? Jawohl. Ganz gewaltig. Ja. Und jetzt? Jerusalem, ja, was ist denn unsere Mutter? Er kam aus dem Schoß des Vaters. Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt und aus mir geboren. Hebräisch und Griechisch gibt es da nur ein Wort. der einzige Zeugte ist gleichzeitig der einzige Geborene aus dem Schoß des Vaters. Gezeugt hat Gott ihn als Vater und geboren hat Gott ihn als Mutter. Unser Jerusalem ist der Mutterschoß Gottes des Vaters. Nur Gott hat bis anhin nur Jesus Christus gezeugt und geboren. Er war der einzige Gezeugte, das Gott geboren. Und nur das Wunderbare. Aus diesem Mutterschoß Gottes des Vaters sind bis jetzt nur Paulus noch und wir gezeugt worden und herausgeboren worden. Die 12 noch nicht. Man kann nicht Sohn der Hagar sein und gleichzeitig Sohn der Sarah. Stimmt das? Sehr einfach. Hagar ist das Gesetz vom Sinai, das zur Knechtschaft gebiert. Paulus, das Jerusalem da unten, ist nun die Hagar unter Gesetz, gläubig an den Herrn Jesus und alle Eifer für das Gesetz. Bitte schön. Wenn ich sage, Katastrophe vor Gott, wir haben ja gelernt. Christus war schon Mann Israels und erklärt, du bist mein Weib, bin dein Mann. Unter Gesetz. Hebräer 7. Wenn aber der Mann gestorben ist, was ist dann mit dem Weib? Kann sie dann eines anderen werden, sodass alles in bester Ordnung ist? Aber was für eines anderen? Dessen, der aus Toten auferweckt worden ist. Wie heißt denn der? Der heißt auch Jesus Christus, aber ist der ein ganz anderer? Nach dem Gesetz musste er sterben, ne? Wenn er schon die Sünde der Welt sich damit identifiziert hat. Jetzt ist er nach dem Gesetz gestorben und zum Glück weiß das Gesetz nicht weiter als, wer Seele sündig, die muss sterben. Letzte Fluchverfügung. So. Jetzt ist er aus Toten auferweckt worden. Ja. Was heißt das? Israel, die 12 hätten jetzt triumphieren können, was? Christus ist ja der geistliche Fels, der mitfolgte in der Wolkensäule, alle Wege, nicht? Als unser Mann. Und der, jetzt ist der Mann gestorben, unter Gesetz, nicht nach dem Gesetz. Also sind wir jetzt frei, nicht mehr unter dem Gesetz. Nach der Mann gestorben ist, jetzt können wir einen ganz anderen Weib eines anderen werden, und zwar dessen, der aus Toten von Gott auferweckt wurde. Das ist eine ganz neue Rechtslage, in welcher das Gesetz gar nichts mehr zu melden hat. So. Also, stellt, dass der, die Gott geschenkte, Israel mit Golgatha und Auferstehung geschenkte, neue Freiheit in Christo. Und was machen sie? Nein, lieber Knechtschaft. Lieber Knecht. Und vor Eifer noch. Und dann sage ich immer wieder, Sodom und Gomorra hätte Gott verschont, wenn dort wenigstens 10 Gerechte gefunden worden wären. In Jerusalem sind Tausende, wenn nicht Zehntausende Juden gläubig an den Herrn Jesus. So steht geschrieben. Und alle sind aber Eiferer für das Gesetz. Ich sage Katastrophe vor Gott. So. Also der Mann ist gestorben, damit meine Frau von der Knechtschaft völlig befreit werden kann, in herrliche göttliche Freiheit sich bewegen könnte. Nein, ich bleibe lieber unter Knechtschaft. Unter Geboten und Satzungen und Dogmen, denn da kann ich etwas leisten. Also nebenbei gesagt, genau was wir heute Abend gehört haben. Und dann bin ich nicht mehr verwundert, wenn Gott trotzdem im Jahre 70 Jerusalem hat zerstören lassen, den Tempel hat zerstören lassen, natürlich die Opfer damit, und die Juden töten ließ oder in alle Welt zerstreuen ließ. Das kann man im Vergleich mit dem Geschehen von Sodom und Gomorra gar nicht verstehen. Christusgläubige Männer und 12 Jünger Jesu, 12 Apostel geworden, nicht? Wo wir denken, ja, herrlich, 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 herrlich. Ja. Naja, es wäre herrlich, herrlich, herrlich. Aber nein. Und, na gut. Jetzt dürfen wir sie, dieses Weib, das lieber leisten will und in Knechtschaft sich bewegen will, ja, zur Eifersucht reizen. Ja, was das einmal heißt, wenn die Tochter Zion, die Jungfrau Jerusalem, inne wird, sie hätten ja die erste Braut sein können, das erste Weib, nach allen Verheißungen. Wir haben das nicht nur versäumt, sondern den Messias noch umgebracht, und nachdem er sich hat umbringen lassen von seinem Weib, wer bitte, kommt noch dazu, gleich die Freiheit für das Weib gewesen wäre, jetzt in ganzer Neuheit ihn als Mann zu haben, und nicht als Braut, sie als Braut und dann Weib. Nein. Ja. Und jetzt, wunderbar, heute ist nun so weit, dass wieder ein Staat Israel da ist. Also, neues Jerusalem proben. Das ist unsere Mutter. Und wenn von Paulus leider, das ist nur der erste Teil von Hyperano und Anno 10, können wir heute Abend gar nicht mehr sprechen. Aber es genügt, was wir da bis jetzt lesen durften. Ist das noch zu beachten? Schlagen wir abschließend noch Jesaja 45 auf das Paulus bezog. Halt, nein, nicht. Da ist 54. Auf diese Stellen im Paulus Bezug, in dem Zusammenhang, unsere Mutter ist, was Jerusalem das Trogen ist, Jesaja 54, Vers 1. Jubele, du Unfruchtbare, die nicht geboren, brich in Jubel aus und jauchze, die keine Wehen gehabt hat. Denn der Kinder der Vereinsamten sind mehr als der Kinder der Vermählten, spricht Jehova. Mache weit den Raum deines Zeltes und so weiter und so weiter und so weiter. Vers 4. Fürchte dich nicht, denn du wirst nicht beschämt werden. Und schäme dich nicht, denn du wirst nicht zu Schanden werden. Und so weiter. Jetzt, wie ist das zu verstehen? Erster Vers. Jubele, du Unfruchtbare, das war ja immer der Schmerz der Frauen, besonders je gottesfürchtiger der Mann war, einen Erben zu bekommen. Du Unfruchtbare, die nicht geboren, brich in Jubel aus und jauchze, die keine Wehen gehabt hat, denn der Kinder der Vereinsamten sind mehr als der Kinder der Vermählten, spricht Jehova.
Bitte Kassette wenden.
Ich habe mich also da damals fragen müssen, den Herrn gefragt, Antwort. Gerade, was wir bis jetzt bezeugen durften, unsere Mutter ist das Jerusalem droben ist, das ist nichts Geringeres als der Mutterschoß Gottes des Vaters, aus welchem zuerst nur Jesus Christus gezeugt wurde vom Vater und aus seinem Mutterschoß geboren worden ist. Das ist unsere Mutter. Und die soll jubeln, gerade weil sie unfruchtbar ist, und die nicht geboren hat, und die keine Wehen gehabt hat. Ah, was heißt das? Eben. Diese Zeugungskraft Gottes und dieser Geburtsmutterschoß Gottes, aus dem Jesus Christus gekommen ist, hat in dieser ganzen Schöpfung, in diesem Kosmos, mal bis Golgatha keinen einzigen weiteren Sohn empfangen und gebären können. Stimmt. Alle Geschöpfe, ob Engel oder Menschen, waren Werk der Hände Gottes nicht. Also die Zeugungskraft Gottes, unauflösliches Leben. Und von neuem geboren werden aus Gott, der Mutterschoß Gottes. Ne? War ja erst von wann ab möglich, nachdem eine erste Schöpfung, die gegenwärtige Schöpfung und ihre Herrscher gefallen waren. Ne? War ja erst möglich geworden nach Golgatha. Ne? Ja. Aha. Das Allerheiligste Gottes zu zeugen und zu gebären, war nun diesem Allerheiligsten nach in dieser Schöpfung nicht möglich. Weder zeugen noch gebären. Und jetzt keine Wehen gehabt. Keine Wehen gehabt. Das heißt, wären Eva und Adam am Herrn hängen geblieben, wie wäre es dann gekommen? Dann hätten nie Kinder mit Schmerzen gezeugt werden können. Mit Schmerzen Kinder gebären, Geburtswehen, sind ja nur eine Folge von, dass sie Fleisch geworden sind, die keine Wehen gehabt hat. Geistliche Zeugung kennt keine Wehen und nichts von all dem. Das geht eben genauso, wie wir gerne schon längst alles hätten. Das alles, ja.
Hat der Mann nicht im Speise zusammengebissen müssen schaffen?
Bitte?
Der Mann hätte nicht müssen im Angesicht seines Schweißes oder umgekehrt arbeiten müssen.
Ja, auch das noch. Auch das noch, ja. Ja, und, alles. Ja. Ja. Also, wir bleiben hier dabei. Gott und Vater und Sohn und Heiliger Geist, noch einmal, was wir am Anfang angedeutet haben, haben sich so weitgehend zurückgezogen, um diesem schirmenden, gesalten Kerub, dessen Gedanken des Herzens sie schon erforscht hatten vor Grundlegung der Welt, der mehr noch sein wollte als der Sohn Gottes, nicht? Den Vortritt, denn Erstgeburtsrecht heißt Vorrang in allen Dingen. Und das wollte er. Er wollte als Geschöpf Vorrang haben, Stellung in allen Dingen in dieser Schöpfung gegenüber dem Sohne Gottes. Und da wurden Vater und Sohn eins. Einverstanden. Er soll das haben. Und was ich jetzt so ausgesprochen habe, in Bezug auf Satan und sein verborgenstes Wollen, und ist dargestellt wieder im Fleisch, wunderbar, durch Jakob und Esau, als die sich im Mutterleib schon gestritten haben. Von Gott aus lag Jakob an vorderer Stelle im Mutterleib. Er ist von Gott aus der Erstgeborene. Und Esau lag an zweiter Stelle. Und was da im Verborgenen des Mutterleibes geschehen ist, dass der Esau sich vorgekämpft hat an erster Stelle und das Jakoblein zurückgedrückt hat, ist genau das, was im Unsichtbaren der Entwurf des Herzens, des schirmenden Cherubs, sich da bewegt hat und wie dann der Vater und der Sohn bereit waren, sich zurückschieben zu lassen. Aber was hat der Jakob gemacht, als der Esau zuerst erschien? Hat ihn bei der Ferse gehalten. Das heißt, du Esau, gell? Du bist an meiner Stelle. Gell? Ich halte dich so gut ich kann. Ne? Das stimmt nicht. Ja. Das heißt, ja, ich darf da nicht stehen bleiben. Deshalb heißt er Jakob und Jakob heißt im Hebräischen einfach Ferser. Ferser, nicht Fersenhalter. Also, ich schließe mit. Der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Als Vater der Höhe, Isaak, Lachen. Sohn der Verheißung, das Lachen der Verheißung. Erniedrigt sich Gott in Christo, so weit, dass er hier auf der Erde zum hintersten, untersten, letzten Glied der Menschheit wird, zur Ferse der Menschheit. Und erst in dieser Stellung kann die Schlange ihn in die Ferse, tödlich in die Ferse stechen. Stimmt es? Erst in der Gleichgestalt des Fleisches der Sünde. Zum Jakob geworden, zur Ferse geworden. So wunderbar sind unsere Gottesworte. Und wir, letzte Generation und von der letzten Generation noch die letzten, die Ernte aber ist das Ende dieses Zeitalters. Soweit.
Weiteres Band. Lehre.